Guten Morgen. Schön, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern und dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Amen. Und dafür ist es an erster Linie unser Herz verantwortlich, dass wir wirklich auch eine Offenheit haben, Gott ganz persönlich zu begegnen. Und ich werde euch heute Morgen ziemlich herausfordern. Und kann man es schon lesen? Dem unbequemen Jesus folgen. Das ist heute Morgen das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und das ist sehr passend zu dem, was heute in der Christenheit an einem besonderen Gebetstag ausgerufen ist, nämlich der Gebetstag für die verfolgten Christen. Ich werde jetzt noch nicht darauf eingehen, wir werden gleich noch ein Video dazu gucken. Aber ich möchte uns das schon mal vergegenwärtigen oder daran erinnern, dass das etwas ist, was heute Morgen mir auch sehr wichtig ist, dass Jesus mir auf das Herz gelegt hat. Anfangen möchte ich mit dieser Aussage, es gibt nichts Nervigeres und nichts, was mich mehr nervt, wenn Gott oder Jesus verniedlicht oder banalisiert wird. Das ist etwas, was mich wirklich richtig ärgert. Wenn von dem alten Mann gesprochen wird, mit Rauschebart, der grundsätzlich nur lächelt, uns zärtlich über den Kopf streichelt, uns nie wirklich herausfordert, und der in Liedern gesegnet wird mit Senfkornteich und weiten Kreisen, aber nicht wirklich herauskommt, was Nachfolge bedeutet. Und das kommt oft genug auch schon in den Kindergottesdiensten so zum Ausdruck. Und deswegen bin ich auch froh, dass du heute Morgen ganz bewusst dafür gebetet hast, dass die Kinder eine persönliche Entscheidung zum Glauben treffen. Ich glaube persönlich, dass es enorm wichtig ist, dass wenn Kinder so früh wie möglich wirklich eine klare Lebensentscheidung treffen, so früh wie möglich. Weil alles, was sie dann lernen, das lernen sie, weil der Geist in ihnen erweckt wurde, gefüttert wird. Und sie bekommen eine Nahrung. Jeder braucht Nahrung fürs natürliche Leben, das wissen wir alle. Aber wir brauchen auch geistliche Nahrung, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und der Geist muss gefüttert werden. Und dann geht es nicht in Kinderstunden darum, wie ich es allzu oft leider erlebt habe, dass in Kinderkirchen Kinderbetreuung gemacht wird, nette Bilder gemalt werden. Es wird von der Arche Noah erzählt, es wird ein Regenbogen gemalt und das war's dann auch schon. Und die Menschen oder die Kinder wachsen auf und wissen nicht, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und wissen auch nicht, dass es eine Herausforderung auch Jesus nachzufolgen. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen, das uns sehr bekannt ist, aber vielleicht nicht so tief drinsteckt in uns, weil wir nicht unbedingt jeden Tag damit beschäftigen. Aber das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, gleich relativ früh zu Beginn, denn als sie ihm nachgefolgt sind, und die Jünger der damaligen Zeit wussten, was das bedeutet. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen oder nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lesen wir zum Beispiel in Markus 8, Vers 34. Lesen wir auch in anderen Bibelstellen. Und die Menschen der damaligen Zeit wussten ziemlich genau, was das bedeutet. Sie haben die Bilder vor Augen gehabt von Menschen, die gekreuzigt wurden, die oft an den Straßen teilweise zu Hunderten, die Römer waren ja da sehr fleißig drin, Menschen zu foltern und zu knechten und an den Straßen dann aufzuhängen, dass jeder es auch sehen konnte. Es musste ja zur Schau gestellt werden, die ganze Grausamkeit, damit Angst das Volk regiert. Und genau dieses Bild gebraucht Jesus von diesem Menschen, der eben herausgefordert wird, der gefolterte Gefangene, der sein Kreuz auf sich nimmt, zur Folterstätte geht, um letzten Endes dort an dieser Folterstätte auch zu sterben. Das war dieses Bild. Warum hat Jesus dieses Bild gewählt? Habt ihr euch das schon gefragt? Warum hat er das Bild gewählt? Den Menschen der damaligen Zeit war das ziemlich klar. Weil Nachfolge seinen Preis hat. Wer Jesus nachfolgt, wer Gott wirklich von Herzen liebt und ihm nachfolgt, der wird mit Widerstand in seinem Leben zu rechnen müssen. Bei uns ist das relativ gemäßigt. Das, was wir erleben, ist, und da komme ich auch gleich noch drauf, ist relativ weit weg von dem, was die meisten Christen auf der Welt erleben. Aber Nachfolge wird dich etwas kosten. Und spätestens denn, wenn du klare Schritte gehst im Glauben, zum Beispiel wenn du sagst, ich möchte mich taufen lassen, dann wirst du plötzlich in deiner Familie erleben, wie die Leute plötzlich aufschrecken und sagen, was ist denn jetzt los? Bist du ein frommer Spinner oder sowas? Kennt ihr das? Ja. Ja, du wirst nicht unbedingt eben die Begeisterung ernten. Ich habe das in meiner Familie auch erlebt, als ich dann gesagt habe, ich möchte Jesus folgen. So schräg wurde ich selten angeguckt in meiner Familie. Ja, war es schon interessant. Aber das, was sie wussten und was wir wissen, ist, egal was es kostet, es lohnt sich, diesen Preis zu bezahlen. Und das ist genauso wichtig zu betonen. Die Menschen, die Jesus persönlich kennengelernt haben, die wissen, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und er der einzige Weg zum Vater ist. Und dass wir das durch die Wiedergeburt und Bekehrung erleben dürfen. Und dann wissen wir, wie das in diesem Gleichnis von diesem Schatz im Acker ist, dass man bereit ist, alles zu geben dafür, dass man diesen Schatz für sich beanspruchen darf. Amen. Es ist unser Eigentum. Und wie gesagt, es ist unsere tiefe Sehnsucht, das auch anderen weiterzugeben. Wer Leben hat, möchte gerne, dass die Menschen, die um einen herum leben, auch von diesem Leben angesteckt werden. Ist das so? Ja, natürlich ist unsere Sehnsucht. Und dann sind wir umso überraschter, dass du denkst, hallo, was ist los? Wir ecken an, wir verernten Unverständnis und ich gehe auch nachher noch darauf ein, warum das auch so ist. Und die Menschen sind alles andere erstmal begeistert. Aber es gibt auch andere, es gibt auch Leute, die dann Interesse haben und dann auch mitkommen und dann sich bekehren und sich entscheiden. Das ist tatsächlich so. Und mit dem Beginn, seines Dienstes hat Jesus Menschen tatsächlich polarisiert. Auf der anderen Seite war sein Auftreten so einzigartig und so besonders, dass die Menschen merkten, ja, sagten unter anderem, er hat eine andere Vollmacht als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben gemerkt, die Worte, die er sprach, die hatten Leben. Da war was dahinter. Und er hatte diese begleitenden Zeichen und Wunder, dass eben Menschen geheilt und befreit wurden. Und das war ein besonderes Ärgernis für die Menschen, die damals die religiösen Werte vertreten haben, die gesagt haben, wo es geistlich lang ging. Für die war Jesus ein Ärgernis. Und das ist bis heute so. Daran hat sich nichts geändert. Die jüdischen Rabbiner heute, für die ist Jesus eine einzige Planke, Provokation, kann man nicht anders sagen. Und Jesus hat damals auch nicht gescheut, Menschen, diesen Pharisäern und Schriftgelehrten etwas zu sagen. Heuchler und Betrüger hat er sie genannt, weil sie ihm die Wahrheit vorenthalten haben. Und die Menschen damals, als Jesus kam, hatten eine sehr hohe Naherwartung. Das heißt, sie hatten das Gespür, also besonders die geistlich empfindlichen, so sagen, weiß nicht, wie ich das richtig formuliere, spürten einfach, es ist was in der Luft. Jesus, der Messias wird kommen und das lesen wir auch an einigen Stellen im Neuen Testament, wie Menschen eine ganz besondere Naherwartung haben, und die Erwartung auch heute ist nicht anders. Ich habe das Gefühl, oder was habe ich im Eindruck, ich habe immer wieder Gespräche jetzt in letzter Zeit mit Menschen, die eine sehr hohe Erwartung haben, dass Jesus auch in unserer Zeit bald wiederkommt. Und es spricht so vieles dafür, dass diese Zeit da ist. Das gab es zu allen Zeiten, ja wohl, aber es spricht auch einiges dafür, gerade dass Israel jetzt wieder zu Hause ist, dass Israel wieder ganz anderen Fokus ist, der Weltöffentlichkeit und auch eine einzige Provokation für die Welt ist. Warum eigentlich? Was in Israel passiert, passiert in so vielen anderen Staaten auch, aber in Israel ist es was anderes, oder? Genau. Ich möchte über Nachfolge reden. Es gibt ein faszinierendes Beispiel, etwa 800 Jahre her, Franz von Assisi. Eine ganz besondere Persönlichkeit. Wodurch zeichnete sie sich aus? Durch eine radikale, klare Nachfolge. Und er hat, so wird es zitiert, ein Erdbeben in Europa ausgelöst, und zwar ein geistliches Erdbeben. Er war der Sohn eines reichen Tuchhändlers, der es liebte, der sein Leben liebte und es auch entsprechend ausliebte. Er lebte das Leben und das Feiern und was auch alles dazugehört, Trinkgelage und dergleichen. Und dann eines Tages hörte er eine Stimme, wo Gott zu ihm sprach: Franz, baue eine Gemeinde wieder auf. Und dieser einige Satz veränderte sein ganzes Leben. Und Franz von Assisi hat dann angefangen, nachdem er begriffen hatte, es geht nicht um den Bau einer Kirche in dem Sinne von Steinen und Mauern, sondern es geht darum, lebendige Herzen für Gott zu begeistern, für Jesus zu begeistern. Und wie tat er das? Indem er eine sehr radikale Art und Weise lebte. Er brach mit seiner Vergangenheit, verzichtete auf sein Erbe, auf alles, was weltlicher Besitz war, wählte den Weg völliger Armut und Verzicht. Er küsste zum Beispiel einen Leprakranken, um zu zeigen, wir haben keine Scheu vor nichts und niemandem. Er teilte das Brot mit den Armen und, wie gesagt, er entfachte damit eine Massenbewegung in der damaligen Zeit, dass Gott wirklich Hunger danach bekam, Gott wirklich zu begegnen. Und glaubt mir, wo lebendiger Glaube da ist, wird er ansteckend sein, okay? Das heißt, wo wir sind, wo du und ich, wo wir sind, ist auch ansteckender Glaube. Und jetzt fehlt das Amen. Wird es lauter? Amen. Ja, ist doch so, oder? Und wir brauchen gar nicht so weit zu schauen. Vor 2 Wochen hatte ich das Vorrecht, in Bad Gandersheim zu sein. Männerkonferenz mit über 1000 Männern, die gemeinsam anbeten. Das hört sich allein schon vom Lobpreis ziemlich beeindruckend an. So. Ja, schon was klasse. War klasse. Und ein Redner in diesen Tagen war Pastor Isaac Liu. Das ist ein chinesischer Pastor. Dessen Familie unter Verfolgung in China litt und die deswegen auch dann nach Deutschland geflüchtet sind. Und diese Biografie, die er dann von sich gab, das ist eine Biografie von Verfolgung, von Gefängnis, von Folter, von Nötigung in einer Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Und das nur, weil seine Familie an Jesus glaubte. Nur, weil sie an Jesus glaubte. Ganz interessant. Und Pastor Isaac erzählte, wie oft sie dann seinen Vater, den sie dann ins Gefängnis stecken, weil er das Evangelium ja gepredigt hat, ins Gefängnis gesteckt haben. Er war insgesamt 14 Jahre im Gefängnis. Zu ihm kamen und gesagt haben, du brauchst nur diesen Jesus abzuschwören und du bist sofort frei. Du bist sofort frei. Und um das dem Nachdruck zu verleihen, dass sie es auch ernst meinen und dass die Folter und die Qual noch möglichst unerträglich sind, damit er sich entscheidet, haben sie ihn unter anderem in ein Erdloch hinabgelassen, Größe 60 mal 60 mal 120, hinabgelassen und über Wochen und über Monate dort gelassen in diesem Erdloch. Kaum was zu essen oder zu trinken bekommen, keine Möglichkeit, die Notdurft eben zu verrichten, nur allein in diesem Erdloch gelassen, in diesem Gestank und in diesem Zustand. Und Isaac fragte dann seinen Vater, warum hast du es nicht einfach getan? Du hättest ja Jesus anschließend um Vergebung bitten können und dann das Evangelium weiterpredigen können. Wäre doch egal gewesen. Hauptsache, du kommst aus diesem Zustand da heraus. Und dann sagte er zu ihm: Mein Sohn, wenn du erst einmal damit anfängst, dann bleibt es nicht dabei. Du wirst es dann immer wieder tun. Ich kann Jesus weder verraten noch verleugnen. Das bin ich meinem Herrn und Retter schuldig. Wow. Und als er das damals gesagt hat, in dieser Konferenz, da muss ich sagen, solche Worte überführen einen. Und als ich den Worten zuhörte, hatte ich den Eindruck, weit, weit weg von einem wirklich erweckten Leben zu sein. Und war gleichzeitig bewusst, wie vergleichbar gering der Preis der Nachfolge ist, den wir in unserem Land hier bezahlen, in unserem bequemen Europa, so bewahrt und bequem und haben mit all dem nichts zu tun, als ob das weit, weit weg ist. Aber die Wahrheit ist, dass das, was wir in der westlichen Welt leben, rein gar nichts mit der Realität der Mehrzahl der Christen in dieser Welt zu tun hat. Überhaupt nichts. Und das führt dann auch dazu, dass wesentliche Wahrheiten der Nachfolge dann auch nicht mehr gepredigt werden, auch nicht mehr weitergegeben werden. Dann kommen merkwürdige Formen des Evangeliums dabei heraus, die, wie gesagt, mit dem Wort der Bibel relativ wenig zu tun haben. Und das ist die Gefahr, mit der wir herausgefordert sind, in der westlichen Welt umzugehen. Dass wir da auch sensibel sind, zu schauen, was ist wirklich wahr und was ist nicht wahr. Ich möchte euch mal ein Beispiel lesen. Ich fand das sehr stark und möchte es deswegen vorlesen. Das geht um dieses Thema. Stell dir vor, eine Talkshow, 3 Studiogäste. Das Thema: lebendiger Glaube. 3 Personen kommen, sind da und stellen sich vor. Der erste sagt: Ich war früher arm, hatte keinen Erfolg im Leben, hatte kein Ziel. Seit ich Jesus habe, habe ich endlich eine Vision für mein Leben. Ich habe jetzt auch beruflichen Erfolg und mein Leben ist in guten Bahnen. Die zweite Person: Früher hatte ich keine Freunde, war ein Nobody, war nicht angesehen. Jetzt bin ich gläubig geworden und ich habe eine Glaubensgemeinschaft gefunden, wo ich dazugehöre. Ich bin angesehen und bin endlich glücklich. Okay. Und dann kommt die dritte Person. Ich hatte früher einen guten Job. Ich hatte Geld, ich war angesehen, hatte viele Freunde. Seit ich Jesus folge, habe ich keinen festen Wohnsitz mehr. Alle meine Freunde haben mich verlassen. Ich habe kein Geld mehr und alle verachten mich. Frage: Welcher ist Paulus? Okay. Lass uns mal dieses Video einspielen, wenn wir es haben. Verfolgte Christen. So, es dauert nicht so lange.
Zu sehen, wie Gott wirkte, war wunderbar. Es war herrlich, Zeuge der Erweckung zu sein, die in diesem Moment stattfand. Aber dann fing die Verfolgung an. Als alles begann, fing die ganze Kirche an zu zittern. Und wir verloren die Freiheit, die wir einst hatten, von der Bibel zu erzählen.
Die Armee greift zunehmend Kirchen an, wenn diese verdächtigt werden, Rebellen Unterschlupf zu gewähren. Pastoren und Kirchenmitglieder werden inhaftiert, wenn sie im Verdacht stehen, Oppositionskräfte zu unterstützen. Menschlich gesehen fühlen wir uns manchmal von Gott verlassen.
Christen in Nicaragua und Myanmar brauchen ihr Gebet, um an Jesus Christus festzuhalten und das Evangelium weiterzugeben. Am 9. November können Sie sich im Gebet aktiv zusammen an Ihre Seite stellen. Beim weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen.
Die Treffen mit christlichen Freunden erinnern uns daran, dass wir weltweit immer noch Freunde haben, die für uns beten. Das gibt uns Kraft, damit wir weitermachen und dienen.
Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Am 9. November 2025. Beten Sie mit.
Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Ganzen. Ich hatte jetzt erst letzte Woche einen ziemlich ausführlichen Dialog über WhatsApp mit einem Freund, der mir davon berichtet hat, wie viele Menschen, jetzt fällt mir gerade der Orden hier, ja, ist egal. Jedenfalls hat er mir erzählt, dass in einem einzigen Land, in Nigeria war das, in den letzten 6 Jahren 100.000 Christen ihr Leben verloren haben. Nur weil sie Jesus glauben. Okay? Nur weil sie Jesus glauben. Und deswegen, dass heute weltweiter Gebetstag ist, ich glaube, das wussten die wenigsten von uns, das ist eben leider nicht so oft bekannt gemacht worden. Aber wenn wir heute noch Zeit haben, jetzt hier nach dem Gottesdienst, aber auch wenn wir zu Hause sind oder vielleicht morgen auch in der Gebetsstunde, lass uns dafür beten, dass diese Menschen wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie wirklich auch in uns Unterstützung haben. Der zweite Gedanke ist, das Reich Gottes stellt alles auf den Kopf. Mit Jesus bricht etwas völlig Neues. Brach damals etwas völlig Neues in die damalige Welt und unsere heutige genauso. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und es geht um einen Herrschaftswechsel beim Evangelium. In Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er hat uns errettet aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung unserer Sünden. Und dieses Wort versetzt ist das entscheidende Wort. Wer zu Jesus kommt, wer Jesus erlebt, der wird versetzt von dem Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich des Lichts. Und erlebt von dem einen auf den anderen Moment, und so habe ich das persönlich auch erlebt, wie sich das Leben komplett verändert. Als ich mich bekehrte, habe ich das Gefühl gehabt, ich stand ganz weit unten im Tal und blickte auf einen hohen Berg, der für mich nicht erreichbar war. Und als ich mich dann zu Jesus bekehrt habe, ich das Gefühl gehabt, jetzt blicke ich vom Berg, vom Gipfel herab und gucke hinunter in das Tal. Die Perspektive verändert sich komplett. Die Werte verändern sich komplett. Das, was wichtig ist, entscheidet, verändert sich komplett. Wenn wir anfangen, mit Jesus zu gehen, merken wir es, ist wirklich ein Herrschaftswechsel. Und ich habe hier einen Text, den fand ich interessant und ich hoffe, ich kriege es so zusammen, dass wir es verstehen. Und zwar geht es um diesen Thema Herrschaftswechsel und Deutschland im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkrieges. Um das zu verstehen, versetzt euch mal in die Situation Deutschland kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis herrschen noch, aber die Russen und die Amerikaner sind schon in den Vorstädten. Und es ist eine schwierige Situation, weil du weißt, diese Herrschaft der Nazis ist bald vorbei. Und dann ist alles nichts mehr wert. Es ändert sich alles. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt die weiße Fahne hisse, weil ich die Amerikaner begrüßen möchte, da bin ich in Gefahr, hingerichtet zu werden. Und einige Tage später, dann kamen die Alliierten und haben verkündet, die Deutschen haben kapituliert. Jetzt ist ein neues Reich angebrochen. Und genau dieser Begriff ist eine Erklärung, was man als Evangelium bezeichnet. Ein Herrschaftswechsel findet statt. Und diese scheinbare Niederlage war das Beste, was Deutschland passieren konnte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja? Und es ist eine Befreiung von wirklich von diesen dämonischen Machtstrukturen, die Menschen wirklich in ihrem Bann gehalten haben. Anders kann man das nicht erklären, dass Menschen solche dämonischen Dinge getan haben. Und das, was vorher so wichtig war, war plötzlich nichts mehr wert. Ja? Da war es wichtig, ein Parteibuch zu haben, da war es wichtig, auch meinen Kampf gelesen zu haben. Hinterher wurde alles verbrannt, vernichtet, damit keiner einen Beweis dafür hat, dass man dazugehörte. Und das, was vorher nichtig war, die vorher als Verräter gebrandmarkt wurden, werden heute als Helden gefeiert. Ja? Bonhoeffer kennen wir. Bonhoeffer ist ein Begriff. So ändert sich das. Nachfolge heißt, die Welt mit neuen Augen sehen. Und das Zeugnis der göttlichen Wiedergeburt, wenn Jesus zu Menschen kommt und diese radikale Menschenveränderung erleben, ist das allerbeste Beispiel dafür, wie Jesus Menschen verändert. Ja, jeder ist selbst sich der beste Zeuge, denke ich. Ne? Und gestern war ja Brunch für die Seele und da hat Ben ja auch einige Zeugnisse weitergegeben von Menschen, mit denen er darüber gesprochen hat. Wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Und dann findest du ganz faszinierende Erfahrungsbericht, wie man das erlebt hat, für sich ganz persönlich, wie man zum Glauben gekommen ist. Ja, und wie radikal teilweise die Veränderungen sind. Und da müssen wir wirklich auch eine Sensibilität bekommen. Auch wenn wir in dieser Welt leben und diese Welt sagt, glücklich die Reichen, glücklich die Lauten, glücklich die Einflussreichen, glücklich die, die sich durchsetzen. Das sind die Ausrufezeichen in der Welt, in der wir leben. Und damit müssen wir leben. Jeder Einzelne von uns muss mit dieser Auseinandersetzung leben. Und Jesus sagt im Gegenzug dazu, selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, sie sollen das Land erben. Selig sind die, die um meinetwillen verfolgt sind, denn ihnen ist das Reich des Himmels. In Jesus ist wirklich die Umwertung aller Werte. Und es geht weiter. Ein dritter Gedanke ist der Spott der Welt, das Kreuz als Torheit. Einer der ersten Zeichnungen von Jesus, die gemalt wurden, war nicht von einem Gläubigen, sondern von einem Spötter. Wir sehen eine Zeichnung, den Paladin in Rom, in einem Soldatenquartier, eine Wandritzung von einem gekreuzigten Mensch mit einem Eselskopf. Und darunter steht, Alexamenos betet seinen Gott an. Einen Gekreuzigten anbeten, was für ein Unsinn. Ein Gott, der stirbt, ein Messias, der am Kreuz stirbt. Warum wurden die ersten Christen verfolgt, getötet? Nicht, weil sie nett waren und auch nicht, weil sie gefährlich waren, sondern weil sie eine neue, völlig neue Wahrheit verkündigten, die das bisherige, was die damalige Welt kannte, in Frage stellte. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und wenn ich mich frage, warum so eine Wut auf das Christentum dann teilweise herrscht, warum ist das so, dass das ein Ärgernis ist, wie Paulus sagt, dann kann ich das nur so erklären, dass so sehr es äußerlich aussieht, als ob Satan und seine Dämonen die Oberhand in dieser Welt haben, es doch so ist, dass für ihn das Kreuz das Ausrufezeichen ist, dass sein Schicksal besiegelt ist und Jesus wiederkommt. Von daher schreibt Paulus zwei ganz wichtige Bibelstellen, um das zu unterstreichen, Römer 1, Vers 16. Da sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und das andere Wort ist, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit oder Dummheit denen, die verloren geht. Uns aber ist es Gottes Kraft. Amen. Ja, und das ist eben dieser Unterschied. Für die Menschen, die es erkennen, die merken einfach, die spüren einfach, es ist die Kraft Gottes darin, es ist das Leben da drin, es ist die Autorität Gottes da drin. Und für die anderen ist es einfach nur eine Provokation. Und hier noch ein Gedanke, den ich dazu aufgeschrieben habe. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf den Hochmut dieser Welt. Und er sagt, ihr wollt Größe, ich zeige euch Liebe. Ihr wollt Stärke, ich zeige euch Schwachheit. Ihr wollt Sieg, ich zeige euch Hingabe. Und Gott hat einen völlig anderen Blickwinkel. Er schaut auf das Geringe und erkennt es von Ferne. Das finde ich auch so wichtig. Psalm 138, steht das drin, 138, Vers 6. Und dabei denke ich an eine alte Dame, 90 Jahre jung, je nachdem, ob man welche Perspektive man hat, 90 Jahre. Sie ist bettlägerig, allein. Auf ihrem Nachttisch liegt eine Bibel abgegriffen mit Eselsohren. Und ich fragte sie, was tun Sie den ganzen Tag? Und sie sagte, ich bete. Ich bete für meine Enkel, für meine Familie, für meine Gemeinde. Ich bete für die Menschen in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld. Ich bete für die Welt. Und das Beeindruckende ist, kein Applaus, keine Likes, niemand, der das irgendwo sieht, nur die Engel als Bühne, in Anführungszeichen. Und da ist mir so bewusst geworden, als Jesus gesagt hat, warum, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Himmel, der im Verborgenen ist, dass Gott das schätzt, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht suchen. Diese persönliche Nähe und Bestille und suchen, ihn suchen und zu ihm kommen. Mein letzter Gedanke. Lieb nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ich provoziere mit dem, was ich sage, aber ich glaube, es ist eine gute, wichtige Botschaft, die wir hören, weil es das Wort Gottes ist und weil es uns wirklich nahe bringt, was Gott wichtig ist. Da heißt es im 1. Johannes 2, 15 bis 17, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht? All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zu dieser Welt. Was uns der Johannes hier mitteilen möchte, ist eigentlich, dass hier zwei Reiche stehen, die nicht miteinander zusammenkommen können. Das passt einfach nicht. Auf der einen Seite das Reich Gottes und auf der anderen Seite das Herrschaftsbereich des Satans. Es geht um Werte, es geht um Ziele, es geht um Prioritäten, es geht um Perspektiven. In dem einen geht es darum, dem Ego zu dienen, dem eigenen Ego zu dienen und dass wir nicht die Werte dieser Welt leben, den Besitz und den Erfolg, die selbstzentriert sind. Und dem anderen geht es darum, dass es darum geht, Gott und seinen Mitmenschen zu dienen. Dass der Blick nicht auf uns gerichtet ist, sondern auf unseren Herrn, aber auch den Menschen um uns herum zu sehen und ihnen zu dienen. Sich selbst zu verleugnen, jawohl, das steht in der Bibel. Und es meint es auch so. Sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu stellen, meint es eigentlich. Nicht mein Ego steht auf dem Thron, nicht meine Ziele, nicht meine Werte, nicht meine Pläne, sondern seine Werte und seine Ziele. Und das Entscheidende oder Interessante ist ja, wenn wir den Willen Gottes leben, dann werden wir einfach in einem befriedigten Leben fühlen, weil es so wichtig ist, in diesem befriedigten Leben zu stehen. Bereut, dort zu sein und es auch zu leben, ihm zu dienen, wo er mich hinstellt. Ich stelle meine Interessen unter seinen Interessen. Ich komme zu meinen letzten Gedanken, nicht aus eigener Kraft, natürlich nicht. Nachfolge ist immer etwas, wo wir mit der Gegenwart und Kraft Gottes rechnen dürfen. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Eine Stelle ist mir besonders wichtig, darüber habe ich mir schon oft Gedanken gemacht. Wenn ich herausgefordert werde, etwas zu sagen, habe ich die richtigen Worte zur richtigen Zeit? Und da ist mal dieses Wort in Lukas 12, Vers 12, so ein Trost. Da heißt es, der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das richtige Wort geben. Und damit rechne ich, dass der Heilige Geist uns auch das richtige Wort zur richtigen Zeit gibt. Und ich dem auch Rechenschaft ablegen kann. Was mache ich mit dem, was ich heute gehört habe? Ich kann es wegstecken. Ich kann sagen, war nicht mein Thema. Interessiert mich auch nicht. Das ist mir zu unangenehm. Ist okay. Jeder muss für sich selber klarkommen. Jeder muss für sich selber die Entscheidung treffen. Es geht mir nur darum, dass wir uns manchmal, brauchen wir Zeiten oder brauchen wir auch Momente, wo wir uns justieren. Und auch von Gott justieren lassen, dass wir vieles von dem, was wir tun, einfach wieder mal im Licht Gottes stellen und sagen, Herr, wie sieht's aus? Und manchmal ist es gut, dann zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht mehr der Weg, ist dieser Weg der richtige, dass wir uns vom Heiligen Geist auch berühren und führen lassen. Ich habe ein Zitat hier, das finde ich sehr gut, weil es das auch sehr gut sehr gut trifft. Es heißt, der Preis der Nachfolge ist hoch, der Preis, ihm nicht zu folgen, ist höher. Und deswegen ist die Ermutigung da heute Morgen, ihm zu folgen, ihn zu suchen und zu schauen, was er für uns vorbereitet hat in unserem Leben. Und wenn der Moment kommt, wo wir auch in dieser Form herausgefordert sind, wie es für andere Christen schon Normalität ist, dann werden wir sicherlich von Gott die Kraft bekommen, auch uns da zu bewähren. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt. Amen. Und jetzt würde ich gerne, dass wir noch für unsere Brüder und Schwestern, dass wir noch für die Menschen beten, die in Verfolgung sind. Okay? Herr Jesus, und wir haben das Vorrecht, in diese Nachfolge gerufen worden zu sein von dir. Wir haben das Vorrecht, wirklich ja Menschen zu sein, die dich ganz persönlich erleben durften. Und es ist ein Privileg, von dir berufen worden zu sein. Es ist ein Privileg, zu dir zu gehören, zu deiner Familie zu gehören. Es ist ein Privileg, mit dir zu gehen. Jesus, und wir danken dir dafür. Wir danken dir auch bewusst dafür, dass wir in einer Zeit, in einer Welt leben, wo wir nicht mit diesen ganzen Dingen konfrontiert sind. Umso mehr, Herr, habe ich das Bedürfnis, für die Menschen zu beten, die ganz andere Dinge auf sich nehmen, um dir zu folgen, um dir treu zu bleiben, um dir nachzufolgen. Und so möchte ich ganz bewusst für die Menschen beten und sie segnen, die jetzt in dieser Verfolgung stehen, Herr. Du bist der Herr, ihr Gott, ihr persönlicher Herr und Retter. Und du möchtest ihnen ihr Gnade geben, dass sie wirklich jeden weiteren Schritt gehen können. Wir möchten um Bewahrung bitten. Wir möchten um Schutz bitten. Wir möchten um Führung bitten, Herr Jesus. Danke dafür, dass du ihnen nahe bist. Danke, dass du dich auch in ihrem Leben verherrlichen willst. Und danke, dass du immer wieder ein Ausrufezeichen, ganz besonders für die Menschen, die dich so sehr verachten und hassen, setzt, dass sie zum Nachdenken kommen über das, was sie tun und auch darüber, warum sie dich so hassen. Wir haben die Freiheit zum Gebet noch eine Zeit.